Herzlich willkommen zum 110% Podcast, dein Podcast für Next Level Performance als Unternehmer, Leader oder Athlet. Hier geht es darum, wie du Grenzen sprengst, ohne auszubrennen, für mehr Energie, Fokus und echten Erfolg im Leben und im Business. Und hier kommt deine Gastgeberin, Diana Chavisa, auch bekannt als Running Diana. Lass uns starten auf deinem Weg zu 110% Performance und Fokus.
Viele glauben, Erfolg im Business hängt von Strategien ab. Aber in Wahrheit entscheidet etwas ganz anderes. Willkommen im 110% Podcast. Next Level Performance für Unternehmen, Leader und Athleten. Erfolg ist kein Zufall. Klartext über Performance im Business. Genau darüber sprechen wir heute. Und heute habe ich einen spannenden Gesprächspartner bei mir. Bernd Kossner. Willkommen, Bernd.
Hallo Diana. Hey.
Hi. Also, Bernd bringt über 20 Jahre Erfahrung im internationalen Vertrieb, Business Development und Leadership mit. Bernd war einmal auch selber sehr aktiver Sportler. Im Business hat er mit unterschiedlichsten Unternehmen gearbeitet, Teams aufgebaut und genau gesehen, was im Business wirklich funktioniert und was eben nicht. Und genau deshalb freue ich mich so sehr, heute mit Bernd über Performance im Business zu sprechen. Bernd, nochmals, schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Ich weiß, wie viel wert sie für dich ist. So, wir tauchen gleich ein. Bernd, wenn du auf deine Erfahrung schaust, sag mal, was denkst du, was unterscheidet Menschen, die wirklich erfolgreich sind und von den Menschen, die nicht so ganz erfolgreich sind?
Ich glaube, die einfachste Antwort ist Zeit. Und das will ich so erklären. Wenn du dir heute Größen anschaust, die immer zitiert werden, Mateschitz zum Beispiel oder Branson oder wie sie alle heißen mögen, dann sehen wir heute nur das, wie sie erfolgreich sind. Und wir blenden aber aus, welchen Weg sie dorthin hatten und wie oft sie auf die Nase gefallen sind, bis das geklappt hat. Und dieses auf die Nase fallen, das gehört dazu. Das gehört dazu, so wie beim Training du nicht gleich in meinem Fall einen vierfachen Achsel springen wirst, sondern halt mit dem einfachen anfängst und da haut es dich auch auf die Nase. Und diese Schritte, die du brauchst, diese Trainingseffekte, diese Fehler, dieses Ziele nicht erreichen, das schreckt viele ab. Ich kenne ganz viele Jungunternehmer, die nach einem halben Jahr, in dem sie glauben, die Welt einzureißen, und das passiert dann halt doch nicht gleich, meinen, das wird nichts und dann wird das Handtuch hingeworfen. Und wir beide wissen aber, Training 2 Wochen ist egal. Training 2 Jahre macht einen Unterschied. Und das gilt fürs Geschäft genauso. Wenn du weißt, wie lang du dranbleiben musst und wie lang du an dir arbeiten musst, dass wirklich etwas besser wird, dann hast du eine Fantasie davon, dass Zeit ein relevanter Faktor ist. Und aufgeben halt nicht immer die beste Chance. Auf der anderen Seite, und das ist der zweite Teil, der gute gute Unternehmerinnen ausmacht, ist, manchmal ist zu wissen, wann ein Kampf verloren ist, eine gute Sache. Oder manchmal ist zu wissen, wann ein Projekt nicht umgesetzt werden kann oder wann eine Idee nicht reif ist, eine gute Sache. Weil, und das sind die zwei Dinge, die sich die Waage halten, auf der einen Seite dranbleiben um alles und auf der anderen Seite aber dann auch so clever sein, zu sagen, das wird halt nichts. Und dann mache ich was anderes. Und Top-Unternehmer haben es geschafft, so weit zu kommen, dass sie sich ganz viele Projekte anschauen können, dort die Guten aussortieren, die Schlechten weglassen und mit den Guten dann die Wege und Schritte machen, die sie brauchen, um dort wirklich erfolgreich zu werden. Und das ist der erste Schritt, wenn du ein Ich glaube, einer der größten Schritte, die du machen musst, wenn du Unternehmer, Unternehmerin bist.
Ist das auch so einer der Schritte, den man machen muss, nicht unter seinem Potenzial zu bleiben? Denn viele entwickeln sich, viele werden ja besser, aber trotzdem, sie werden vielleicht nicht das ganze Potenzial erreichen. Ich weiß das aus meiner eigenen Erfahrung als Sportlerin, dass ich zum Beispiel von den ich habe am meisten gelernt von Niederschlagen, um mich besser zu machen.
Ja.
Was passiert in einem Unternehmer, wenn er unter seinem Potenzial bleibt? Was denkst du?
Ich glaube, das ist ziemlich ähnlich. Ich bin jetzt 53, ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo sowohl Unternehmer als auch Sportler mehr als Unternehmer weniger gerne miteinander geredet haben, weil das war mein Vorteil. Ja, wenn ich schon was gut konnte, dann habe ich das nicht hergegeben. Bei uns Sportlern war das immer ein bisschen besser. Ja, so nehme ich die Welt zumindest wahr. Du redest darüber, wie du besser wirst. Du redest darüber, wie du trainierst. Du kannst auf andere hinschauen und kannst dich darüber freuen, dass die was gut gemacht haben. Das Beste, was dir passieren kann, ist, dass du sagst, ich will wissen, was da passiert ist. Wie hat es die Diana geschafft, diesen Weg zu gehen? Was hat für sie funktioniert und was kann ich mir davon abschauen? Und das ist auch eine dieser schrägen Fantasien, wo man sagt, ich muss so speziell sein. Ja, also diese Idiotie von, nur wenn ich speziell bin, bin ich gut. Das stimmt doch gar nicht. Ich muss mir nur die guten Dinge von allen Leuten raussuchen können. Wenn ich weiß, wie ich dich modellieren kann im Sinne des Lauftrainings, im Sinne des Auftretens, im Sinne, was auch immer mir an dir gefällt, dann kann ich das mitnehmen. Dann muss ich nicht anders sein, dann muss ich nur sehen, was macht dich gut. Und wenn ich das mal kann, kann ich vielleicht mein eigenes draufsetzen. Ich glaube, das ist auch das Tüpfelchen auf dem I ist, sein Ego ein bisschen hintanzustellen. Ich muss manchmal sehen, dass speziell sein nur über den Weg des ich kann mal Dinge gut, wie andere sie machen, geht. Ich muss nicht immer gleich außergewöhnlich sein. Ich weiß nicht, ob das gerade Sinn macht, aber ich kann ganz viele Sportler emulieren, bevor ich mir dann überlege, was kann ich besser als die? Und da habe ich eher einen weiten Weg.
Also im Sportmentaltraining ein Vorbild zu haben, das ist eine der Sachen, die ich immer zu meinen Kunden sage. Frage, wer ist dein Vorbild? Was kannst du von diesem Vorbild lernen? Ich bin selbst für viele Menschen auch als Läuferin Vorbild und ich freue mich immer darüber, dass ich aus meinen eigenen Fehlern meine Erfahrung weitergeben kann, auch was ich schlecht gemacht habe, damit sie sich verbessern können, aber auch die guten Sachen. Nur, von gutem nur kann man nicht 100% alles weitergeben. Man muss schon Fehler gemacht haben, zu wissen, was mit dem anderen passieren könnte, weil bis dem Moment, dass es nicht mit dir passiert ist, du weißt nicht, dass es passieren könnte, denke ich.
Und das ist die Erfahrung von manchmal für mich, das war im Sport so, das ist im Geschäft so, ich muss einmal massiv übertrainiert haben, um die Anzeichen fürs Übertraining zu merken. Ich muss einmal in einem Wettkampf mich komplett überpaced haben am Anfang schon, um zu merken, dass ich nur mehr im Gehen ins Ziel komme, weil alle Muskeln krampfen. Ich muss einmal ein paar Tausender in das falsche Marketing gesteckt haben, um zu sehen, dass es nicht funktioniert. Manche Fehler muss ich machen. Aber, und das finde ich auch wichtig, manche Fehler darf ich von anderen lernen. Wir sind vernunftbegabt. Und wenn ich dann schon Vorbilder habe, dann kann ich zum Beispiel auf Diana hören, wenn sie mir sagt, Bernd, mach das nicht, das ist eine echt dumme Idee. Ich weiß das aus den letzten 25, 30 Jahren meiner Trainererfahrung, das wird nicht helfen. Wenn ich es dann trotzdem mache, muss ich halt das Risiko auch selber tragen. Ja? Und im Sport sind wir da oft weiter. Dann nehmen wir uns nämlich Coaches. Dann nehmen wir uns Leute, die uns regelmäßig betreuen. Und das war für mich eine der größten Erfahrungen, die ich jetzt im Business gemacht habe. Seit Anfang des Jahres habe ich mir ein eigenes Steering Committee zugelegt. Also drei Leute, die auf Exec-Ebene mich betreuen und mir sagen, wo es lang geht. Denen ich Rechenschaft ablegen muss. So wie ich dir Rechenschaft über mein Training, über mein Essen, über mein Verhalten, über meinen Schlafrhythmus ablege, lege ich denen über meine Geschäftstätigkeit Rechenschaft ab. Und das macht mich viel öfter richtig auf die Arbeit hinschauen. Das macht mich viel öfter auf etwas drauf schauen und sehen, dient das einem größeren Ziel oder beschäftige ich mich nur gerade? Ich kann ganz toll ganz viele Texte schreiben. Das heißt nicht, dass ich damit mehr Kunden kriege. Ich kann ganz viele andere Dinge tun, wie an meiner Webseite basteln oder dieses oder jenes oder mit Leuten Netzwerken gehen. Und am Ende des Tages habe ich 4 gute Netzwerkgespräche gehabt und es ist nichts dabei rausgekommen. Also sich challengen zu lassen und dann diese Stimme im Hinterkopf immer zu haben von deinem Coach, der sagt, war das jetzt wirklich notwendig? Das kann schon helfen auch, ja.
Ich glaube, das hilft sogar sehr. Glückwunsch zu deinen Coaches. Das ist eine tolle Steigerung. Also wow. Denkst du, dass es ein Denkfehler von anderen Menschen sein könnte, die weiterkommen möchten, aber vielleicht etwa Angst haben oder sich fürchten, dass jemand von denen was abnehmen könnte?
Ich glaube jetzt mal, ich antworte und bin gespannt, ob meine Antwort die Antwort auf die Frage ist, die du gestellt hast. Die erfolgreichsten Menschen, die ich kenne, sind auch die freizügigsten Menschen, die ich kenne. Bedeutet, die Leute, die am weitesten vorne sind, haben kein Problem damit, ihr Wissen zu teilen. Und das finde ich großartig. Je mehr ich glaube, ich muss das für mich zurückhalten, desto mehr ist das oft für mich ein Anzeichen, gerade im Unternehmerischen, du bist noch nicht dort, wo du wirklich sein möchtest oder sein könntest. Ja, das ist die eine Sache. Und ich habe eine Alternativantwort für dich. Ich glaube, dass viele Leute unterschätzen, ich habe vorher gesagt, sie geben zu schnell auf. Ja, so diese Fantasie, in 6 Monaten muss ich alles erreicht haben. Das nennt man, ich glaube, Planning Fallacy heißt das. Also eine der großen Missverständnisse ist, ich glaube, in 6 Monaten viel mehr erreichen zu können, als möglich ist. Und ich glaube, in 3 Jahren viel weniger erreichen zu können, als das, was möglich ist. Ja, wenn wir heute unternehmerisch planen, gilt lustigerweise im Sport genauso. Ja, was ich in einem Jahr erreichen kann oder in 6 Monaten erreichen kann versus in 3 Jahren erreichen kann, da gibt es enorme Unterschiede. Die Herausforderung ist nur die Konsequenz, da dran zu bleiben, bis du halt am Ende angekommen bist und das musst machen. Habe ich das beantwortet jetzt, was du gefragt hast?
denn ich denke, die meisten Menschen haben eine schlechte Beziehung mit Geduld. Ja. Sie verlieren das Ziel aus den Augen, wenn es gerade nicht passiert. Oder vielleicht war das falsche Ziel. Die Leidenschaft ist nicht da und deswegen auch Durchhaltevermögen ist nicht da. Genau. Weil die Leidenschaft muss da sein, auch im Unternehmen tun, nicht nur im Sport. Man kann nicht jeden Tag monatelang etwas machen und das eigentlich nicht lieben, was man macht. Und ja, viele fallen um, hast recht. Es gibt keine Selbstreflexion. Mhm. Man schaut nicht hin, warum das passiert ist. Wie kann ich das nächstes Mal vermeiden? Analysiert nicht. Lernt nichts davon und sagt, okay, wenn das jetzt nicht funktioniert hat, mache ich das andere. Und so vergeht die Zeit.
Genau, ja.
So vergeht absolut die Zeit. Also das ist genau der Gegenteil von Mindset-Wachstum. Von seinen Fehlern nicht zu lernen. Mhm. Ja, gehen wir von das Lernen etwa in Umsetzung. Was denkst du, was ist wichtiger Strategie, der Weg dorthin, was du gerade auch schon besprochen hast, oder die Umsetzung selbst?
Also ich glaube, ich kann das zusammenfassen. Auf der einen Seite, ich glaube, dass Strategie ohne Umsetzung genauso viel wert ist wie eine Philosophiegruppe. Kann man machen, ist auch ganz nett, aber die Ergebnisse werden nicht da sein. Ja? Auf der anderen Seite, Umsetzung ohne Strategie ist auch Chaos. Wenn aber die Frage ist, wo beginne ich, dann ist die Antwort ganz einfach: Mach. Ja, also tun ist immer besser als lange drüber nachdenken. In meiner Welt. Weil ganz oft im Tun für mich dann auch die erste Fantasie davon kommt, wo ich Strategie brauche und wo ich nachschärfen muss. Ja? Und das darf ein Regelzyklus sein. Also so wie du sagst, du brauchst einen Plan, du brauchst auch vielleicht einen externen Beobachter, wir nennen das Coach. Und dann darf es die Abwechslung von ich tue, ich überlege, ich mache einen neuen Plan und ich tue wieder weitergeben. Und das darf permanent passieren. Ja? Dann wird ein Schuh draus. Ich glaube, ohne Strategie wirst du langfristig nicht erfolgreich sein. Ja? Mhm. Ohne Trainingsstrategie würde ich immer nur Basisläufe machen und nie meine Intervalle. Und ich würde auch kein Krafttraining machen und was auch immer ich noch dazu brauche. Mit Strategie sehr wohl. Ja? Das ist im Vertrieb das Gleiche. Wenn ich gerade bei den Unternehmen, mit denen wir manchmal zu tun haben, die ja eigentlich, wo ja die meisten nur gute Handwerker sind. Ja, also gerade der österreichische Kleinunternehmer, auch der deutsche Kleinunternehmer oder kleine Mittelstandsunternehmer, das sind Leute, die eine Sache gelernt haben. Die haben gelernt, Tischler, Installateur, Marketing, was auch immer. Das können die wirklich gut. Ja? Aber dieses Unternehmertum, die Haube drüber, die fehlt ja ganz oft. Und da ist dann sogar das erste Ding, steig mal aus dem, was du regelmäßig tust, raus und schau dir das von oben an. Schau dir an, ob das, was du tust, eigentlich Sinn bringt und Wert bringt langfristig. Weil ich kann so und so viele 100 Marketingbetreuungen machen, ob das am Ende des Tages aber meinem Ziel beiträgt oder nicht, das muss ich erst herausfinden. Ja.
Ich glaube, du hast damit sogar meine nächste Frage beantwortet, woran scheitern ganz viele in Praxis. Es ist ja so, wenn ein Tischler oder was auch immer Handwerker versucht, Sachen zu machen, die er gar nicht kann, aber etwa googelt oder etwa ein bisschen nebenbei macht, das ist da, wo das Unternehmen dann scheitert, ne? Weil keine externen Experten hineingeholt werden.
Ja, und da würde ich gerne einhaken, weil ich glaube, da gibt es ein paar Punkte, woran man scheitern kann. Eine Sache, und da möchte ich einen ganz, ganz lieben Freund von mir erwähnen, den Stefan Gössler. Stefan ist ein wirklich großer Denker vor dem Herrn, der jetzt auch seit ein paar Wochen einen eigenen Podcast rausgebracht hat, der heißt No Bullshit, Just Business. Ja. Ich finde ihn großartig. Und Stefan ist nicht nur ein Vorbild für mich und ein großer Berater für mich, sondern er hat letztens auch einen Beitrag gebracht, ich versuche ihn richtig zu zitieren, indem er unter anderem erzählt, wie wir Unternehmer auf jeder Ebene, von ganz klein bis ganz groß, unserer eigenen Echoblase unterliegen. Bedeutet Folgendes. Wir umgeben uns gerne mit Leuten, die uns gut finden. Das ist ja nett. Ja? Aber dann hast du Leute um dich herum, die dir applaudieren. Und dann fehlt dir aber eben eine Diana oder ein Bernd, die sagt, ja, warum machst du das denn jetzt, bitteschön? Ja, wir haben, also das war kulturell eine Zeit lang total toll, alle die genörgelt haben, rauszuwerfen oder nicht im Unternehmen zu haben. Das Problem daran ist aber, dass du damit eben nicht besser wirst. Um besser zu werden, musst du Kritikern aktiv in deinem System Platz geben. Du musst Leute haben, die das, was du tust, kritisch hinterfragen, die dir mal auf den Zahn fühlen und nicht locker lassen und die dir dann Rechenschaft abverlangen. Weil sonst bist du in dem drinnen, was wir viel zu oft sehen, nicht nur im Unternehmertum, sondern auch auf den sozialen Medien. Du kannst dich heutzutage ganz toll mit Leuten vernetzen, die genau deine Meinung haben. Ja, großartig, dann lernst du nur halt nichts über die Welt, sondern wirst in deinem manchmal richtigen, manchmal halt sehr eingeschränkten Weltbild bestätigt. Und das kann dann durchaus Probleme machen. Und dieses Weltbild, da möchte ich eins draufsetzen, du weißt ja, verkaufen ist mein Leben und ich habe ganz oft mit Leuten zu tun, die dann so einen Gedanken haben, der heißt, ja, man kann doch nicht oder das darf ich jemand anderem nicht zumuten, das ist ja schlimm für die anderen, das ist nicht okay. Und dann reden wir über soziale Konventionen oder mein Opa hätte das auch nicht so gemacht oder was auch immer da sonst noch so ist. Und ich denke mir, wenn wir ein bisschen weniger von dem man kann ja nicht, man darf ja nicht, man sollte ja nicht haben würden, sondern einfach da mehr tun würden, wie leicht wäre das Leben manchmal. Ja? Weil wir sehen halt die anderen Menschen immer durch unsere Brille und nicht durch deren Brille. Und eine der Übungen, die ich gerne mit meinen Trainees im Vertrieb mache, ist dann zu sagen so, jetzt tust du mal, wir reden da meistens über Leute anrufen, weil das darf man nicht, das ist unangenehm für die, an die du dann anrufst. Jetzt tust du das einfach mal und schaust, was passiert. Und siehe da, die Menschen am anderen Ende sind trotzdem freundlich. Die hacken dir nicht gleich den Kopf ab oder schimpfen dich oder so. Und da kann man lernen, dass man seinen Horizont auch selbst wieder erweitern kann. Ja, das ist diese Echoblase, in der wir sonst drin sind.
Da kann ich dir wirklich ganz zustimmen, denn viele reden viel, reden Blumen, reden Sonnenscheine, Rosa, alles, aber sie handeln nicht.
Genau.
Es ist ein Wahnsinn eigentlich, wie die Leute ihre eigene Welt verschönern möchten. Und also für mich im Sport zum Beispiel ist es immer so gewesen, ich will die wahre Wahrheit hören. Und mir ist es wirklich egal, ob die jetzt schön oder nicht schön ist. Mhm. Also wenn ich bergauf laufe und mein Trainer sagt, Diana, du musst deine Knie ein bisschen höher heben, denn du bist gewohnt zu deinem ökonomischen Laufstil, aber das hilft dir gerade nicht, dann muss ich das lernen zu ändern, um mich dort zu verbessern und nicht in meinen bequemen Schuhen weitermachen, wie ich immer gemacht habe, was mich auch zu viele gewinnen und so weiter, also erfolgreich gemacht haben. Das heißt ja gerade nicht, dass in einem anderen ich werde auch erfolgreich mit dem gleichen Laufstil sozusagen. Also es hat mich immer gefreut, dass die Leute auch zu mir sagen, also jene Kritik, denn ich nehme das so an, okay, da gibt es Platz zum Wachsen. Da kann ich besser werden. Ich überlege es mir, stimmt das so? Ist das auch meine Perspektive? Und dann gehe ich ins Handlung. Ja. Und ja, das ist nicht viel reden, sondern handeln. Andere Meinungen zuhören, speziell Meinungen von Menschen, die nicht das Gleiche tun, wie du tust.
Mhm. Mhm.
Ja, ja.
Ich denke, das ist eine der Sachen, wo wir noch einmal einen Sprung haben vom Einzelkämpfer, und das sind wir Sportler ganz oft, zu Unternehmern und Unternehmerinnen, die Teams oder ganze Firmen führen. Weil spätestens, wenn du ein paar Leute hast, die du in deinem Team hast, bist du nicht mehr in allem der Beste oder die Beste. Und das ist unwahrscheinlich mühsam für viele, weil wir sind ja gewohnt, hochkompetent zu sein. Wir sind Vertriebstrainer. Wir sind Lauftrainer. Wir wissen, was wir in den Bereichen zu tun haben. Und dann kommt aber jemand und sagt, du, ich weiß da was besser als du. Und es ist einmal eine Sache, wenn die Leute auf Augenhöhe mit dir sind, weil du sie vielleicht sogar dafür bezahlst, dass sie dir das sagen. Aber dann hast du die in deinem Team und da gibt es irgendwo eine Hierarchie. Vielleicht arbeiten die für dich und du musst dir dann gefallen lassen, dass jemand trotzdem mehr Ahnung von einer Sache hat als du und dass du vielleicht gar nicht mehr die Kompetenz besitzt, um alles richtig zu bewerten. Und da ist das Ego dann manchmal schon echt gemein. Und das sehe ich auch bei ganz vielen Unternehmen. Aufgaben gut abgeben und sich in dem Ökosystem zurechtfinden, wenn andere Dinge besser wissen, besser können und dann in deinem Auftrag Dinge machen, die du vielleicht nicht so gemacht hättest. Ja, das ist auch spannend.
Ich glaube, das ist das alte Denken. Könnte das sein? Ich habe jetzt eine Blitzerinnerung im Kopf von voriges Wochenende, wo ich mit einem Kunden gelaufen bin. Und ich bin falsch abgebogen oder die Straße übergequert. Und ich habe ihm gesagt, oh, entschuldige, wir müssen jetzt zurück. Und er schaut mich so an und er sagt, der Chef sagt nicht Entschuldigung. Der Chef hat nie was Falsches gemacht. Er verspätet sich auch nicht. Er kommt spät, weil er was zu tun hat. Und ich sage, nee, bei mir funktioniert das so nicht, wenn ich nicht recht habe. Ja. Es ist in Ordnung für mich, nicht recht zu haben. Ich gebe das zu.
Ich glaube, das sind zwei ganz, das ist ein wichtiger Punkt. Alte Schule war deutlich, der Chef hat immer recht. Ja. Neue Schule, und ich glaube, dass das viel schwieriger ist, ist nicht immer recht zu haben, aber sich deswegen als Führungsperson nicht klein zu machen. Ja. Und jawohl. Das ist gar nicht so leicht. Ja, weil wir haben gelernt, also ich meine, wir haben gelernt, etwas falsch zu machen bedeutet, wenn du es zugibst, machst du dich kleiner und dann musst du dich entschuldigen. Nein, ich muss mich nicht entschuldigen, aber ich kann es trotzdem sagen. Ja, ich kann anerkennen, hoppla, da habe ich was falsch gemacht. Das heißt nicht, dass ich dich dafür um Verzeihung bitten muss. Das heißt nur, ich kann sagen, da habe ich etwas falsch gemacht. Und dann liegen die Fakten am Tisch, dann kann ich damit umgehen und das ist okay. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Herangehensweise und da gibt es auch Leute, die deutlich kompetenter sind, darüber zu sprechen als ich.
Gut, dann sprechen wir mal etwas über Disziplin und Selbstführung. Sag mir doch bitte, welche Rolle spielt Disziplin im Business wirklich? Ach.
Ich glaube, Disziplin gehört gerade ins Business hundertprozentig dazu. Ich habe zwei schöne Metaphern für dich dazu. Eine wird dir näher liegen als die andere und ich möchte sie gern beide erzählen. Du weißt, ich habe eine Zeit lang Triathlon gemacht, bin jetzt gerade wieder am Weg dorthin. Und im Triathlon gibt es ja nicht, wie man fälschlicherweise annimmt, drei Disziplinen, sondern vier. Die vierte Disziplin ist die Wechselzone. Dort, wo du aus deinem Schwimmband raushüpfst, dann aufs Rad und so weiter. Und Wechselzone vom Schwimmen aufs Rad. Bernd hat sich überlegt, er hat jetzt zweimal, hat das mit der Brille nicht so geklappt und deswegen macht er jetzt was anders. Er hat sich's aber nur überlegt. Und dieses nur Überlegen hat dazu geführt, dass er jetzt die Brille nicht mehr vor die Schuhe gelegt hat, so wie sie sonst immer waren, sondern sie in den Helm hineingesteckt hat. Das heißt, er kommt mit Puls 180 aus dem Wasser raus, läuft zu seinem Fahrer, zieht sich dort um, setzt den Helm auf, macht den Helm zu, so wie es halt gehört, und läuft dann vor zur Startlinie, wo er dann aufs Rad hüpfen kann. Einen Meter vorm Start bremst er und merkt, hoppla, ich habe keine Brille auf, da ist es noch zu hell. Panisch, wo ist die Brille? Nicht gefunden, weil ich es eben nicht trainiert habe, weil Disziplin nicht dabei war, weil ich nicht gedacht habe, wie mache ich das oft genug. Laufe ich die 300 Meter wieder zurück zur Wechselzone, 300 Meter, das kostet dich, wenn du im Wettkampf in einer Sprintdistanz bist, kostet dich das bereits den Sieg, das war's, ist vorbei. Ja. Ich meine, gut, ich bin untere Mittelklasse, das heißt, ob ich den 225. oder 228. Platz mache, ist ein bisschen egal. Dort stehe ich dann und finde die Brille nicht. Und bis ich draufkomme, dass ich die Brille die ganze Zeit mit hatte, oben am Kopf hatte, hat der Kommentator, der dort mit dem Mikrofon gestanden ist und über jeden was Nettes zu sagen gewusst hat, sich mittlerweile auf mich eingeschossen gehabt und hat über mich Spaß gemacht, wie man so verpeilt sein kann, dass man seine eigene Brille nicht findet. So, was hat das mit Disziplin zu tun? Diszipliniert wäre es gewesen, zu wissen, dass jede Änderung im Ablauf meines Wettkampfs Übung braucht. So lange, bis ich dann mich um solche Dinge nicht mehr kümmern muss. Und genau diese gleiche Übung, die braucht es im Geschäft auch. Weil Disziplin macht Dinge einfach. Es ist einfacher, jeden Tag um 4.30 Uhr aufzustehen und eine Runde laufen zu gehen, als das nur manchmal zu machen und dich überwinden zu müssen. Je regelmäßiger das ist, desto leichter wird's. Und mit dieser Übung wird dann das Hirn frei und der Körper frei für andere Dinge. Ja. Und da kommt die zweite Geschichte rein, die du mir gestattest. Ja, da kannst du die Lache rausschneiden. Ich gehe fanatisch gerne auf Jazzkonzerte. Ja? Eine gute Jazz-Kombo, wenn die wirklich da sind, ich kann da sitzen und die Welt ist großartig und ich brauche gar nichts anderes als diese Musik. Und ich habe so ein bisschen reingeschaut in, wie funktioniert das, weil da gibt es ganz viel Improvisation. Das Spannende an dieser Improvisation ist, 99% von dem, was da passiert, ist vorher klar, ist ausgemacht und ist trainiert. Du weißt genau, wie viele Takte du improvisierst. Du weißt genau, welche Tonreihenfolgen bzw. welche Akkordreihenfolgen das sind. Du weißt, wie die Handzeichen und Kopfzeichen sind, um die Improvisation von einem deiner Mitspieler zum nächsten weiterzugeben. Und das alles ist so oft geübt und gemacht, dass auch die Fingerläufe auf der Gitarre oder was auch immer du für ein Instrument spielst, so einfach kommen, dass das bisschen an Inspiration, das du dann hast und ob du den einen Ton hier oder da spielst, was dann wirklich exzellente Musik ausmacht, ganz einfach wird, weil der Rest automatisiert funktioniert. Und dieses automatisierte Funktionieren, das macht Leben leicht. Wenn mein Geschäft automatisiert funktioniert, kann ich mich um die schwierigen Fälle kümmern, kann ich mich um die Strategie kümmern, kann ich mich um das kümmern, was uns weiterbringt. Das ist Disziplin. Das finde ich großartig.
Das war eine großartige Antwort. Danke dir. Ich kann dir nur total zustimmen. Es freut mich so sehr, dass jemand so ähnlich oder genau zugeschnitten wie ich denkt. Also super, wirklich super. Also die Brücke von Sport zu Business, ja. Ich kenne einen Sportler, der Unternehmer ist und der in seinem Unternehmen 95% Mitarbeiter nur Sportler hat. Mhm. Weil er weiß, wie sie denken, funktionieren, also wie sie ticken. Ja. Und der hat es für sich so ausgesucht, dass der wirklich das so gerne hat. Und es funktioniert für ihn. Mhm. Selbstführung. Das Thema Selbstführung. Was bedeutet für dich echte Selbstführung? Denn viele sprechen von Führung, Führungskräfte, Leute, die sich selbst führen. Aber was ist wirklich eine echte Selbstführung für dich?
Das ist ganz nah an der Disziplin dran.
Genau. Und deswegen.
Die Frage für mich ist, was macht Disziplin einfach? Ja? Und Disziplin wird für mich, und das bin nur ich, einfach, wenn ich weiß, warum. Was soll nachher besser sein? Was soll nachher weniger schlecht sein? Und wieso muss ich das genau so machen, dass es so ist? Mhm. Und ich habe damit letztens, du hast mich da begleitet auch über die letzten 2 Jahre, Erfahrung gemacht, weil ich habe vor einem Jahr aufgehört, Wettkämpfe zu machen. Und mir gedacht, das wird schon irgendwie gehen. Nein, das Warum war weg. Ja? Und ich weiß, manche haben jetzt in meinem Alter mittlerweile ein Warum, das heißt, du musst dich gesund halten und sonst ist der Blutzucker zu hoch. Ich habe das Glück, mein Körper ist noch mein bester Freund. Und ich habe aber gemerkt, ich will auch, dass es so bleibt. Und das heißt, ich nehme jetzt auch wieder aktiv Wettkampfziele vor, weil die mein Warum machen. Ich nehme mir auch im Unternehmen Wachstumsziele vor und andere Ziele vor, weil die den Sog dorthin machen, wo es spannend ist. Wenn ich das nicht habe, wenn ich das Warum nicht habe, ich weiß, das klingt total esoterisch, aber das Warum kann ganz, ganz leicht definiert werden, glaube ich, in vielen Bereichen. Mit diesem Warum habe ich Energie für viele Dinge. Und ich kann auch testen, ob es ein gutes Warum ist, weil ein gutes Warum nicht im Konflikt mit anderen Dingen steht, ganz oft.
Genau.
Das ist spannend, ja. Wenn es da Konflikt gibt, dann musst du dein Warum überdenken. Oder deine Umgebung überdenken, das darf man auch machen. Ja.
Warum ist definitiv super wichtig und das mit dem Konflikt, Bernd, das ist super, weil viele stecken sich Ziele ein, überlegen sich, warum, haben auch dieses Warum, aber checken gar nicht, dass es einen Konflikt gibt im Werten.
Ja. Ja.
Vor allem im Werten. Und dann passiert das, was man Scheitern nennt oder Aufgeben nennt. Mhm. Warum ist super wichtig? Ich habe ja auch in der letzten Zeit an keinen wichtigen Wettbewerben teilgenommen und ich habe das mir bewusst auch entschieden, denn ich auch meinen Warum nicht mehr hatte. Ich wollte mich in anderen Sachen entwickeln, wo mein Warum viel stärker war. Und als ich letztes Jahr dann mich entschieden habe, bei den 24-Stunden-Weltmeisterschaften teilzunehmen, das war für mich etwas Großartiges, weil ich wusste mein Warum. Mhm. Ich wusste, warum genau dieser Wettbewerb, was es mir bringen wird. Die Disziplin und Leidenschaft ist zusammengekommen. Die Selbstführung war von sich selbst dann da. Das Warum und das Ziel, ja, da gab es auch keine Konflikte in dem. Und jetzt bin ich wieder, also warum soll ich jetzt wieder einen Wettbewerb machen? Denn mein Warum damals waren die österreichische Staatsbürgerschaft und ich wollte unbedingt für Österreich laufen. Also das war für mich jahrelang ein Traum. Und ich habe das wieder verwirklichen können. Und jetzt alle anderen Wettbewerbe, ja, die sind keine Weltmeisterschaften, wo ich für Österreich laufen kann. So, ich habe auch keine Motivation und keinen großen Warum. Und ich will mich weiter in andere Sachen entwickeln, wo ich dabei nicht extra Druck in mehr hineinkriege und dann an den Punkt komme, wo du sagst, man merkt, dass man übertrainiert ist, erst wenn man übertrainiert ist. Ja. Das möchte ich nicht. Ich habe das ein paar Mal in meinem Leben erlebt und das ist keine schöne, feine Sache. Außer natürlich, man kann auch davon was lernen. Ja, aber den Druck brauche ich nicht. Apropos Druck, wie gehst du persönlich mit Druck um?
Das kommt darauf an, wen du fragst. Wenn du mich fragst, ich werde besser damit, aber ich glaube, ich habe noch ungefähr 300 Jahre vor mir, bis ich das wirklich gut kann. Ich bin mittlerweile seit guten 10 Jahren mehr oder weniger konsequent in Betreuung. Ich habe eine Therapeutin, die mich betreut, ich habe einen Coach, der mich betreut. Und da rede ich jetzt nicht von Sport oder Unternehmertum, sondern einfach von ich als Mensch. Und das ist eine ganze Menge Arbeit. Das ist auch ein Zeichen von für mich absolutem Luxus. Ja. Wir leben in einer Gesellschaft, du und ich, und in einer Zeit, wo wir es uns leisten können, diese Nabelbeschau zu machen und zu sehen, was geht denn da in mir vor, wie gehe ich denn mit Druck um? Ja? Und wo ich mir die Zeit nehmen kann, mich mit meiner Therapeutin hinzusetzen, wenn die nächste Krise da war, um das nachzubesprechen und zu sehen, wie habe ich gehandelt, was ist dort passiert, was muss ich das nächste Mal ändern? Und warum das bei mir so konsequent läuft, ist eigentlich aus der Not geboren, weil es irgendwann sehr viel Streit mit meiner Ex-Partnerin gab und da das dann regelmäßig passiert ist. Und ich habe dort lernen dürfen, wie gut mir das tut. Ja? Mhm. Dieses unreflektiert einfach in seinem eigenen Saft schmoren. Ja? Und damit aber auch verdammt zu sein, die eigenen Fehler immer und immer zu wiederholen. Das ist furchtbar. Und dann ist der erste Schritt, da rauszukommen, erstmal nur zu sehen, ah, das war jetzt wieder der Fehler. Und der nächste Schritt ist dann, den Fehler vielleicht schon früher zu erkennen und ihn dann irgendwann sogar vermeiden zu können und bessere innere Haltungen, Einstellungen, was auch immer finden zu können. Ich habe auch gelernt, dass ganz viel, vor allem was mir Stress macht, ich will nicht Druck sagen, Stress macht, hat ja oft mit anderen Menschen zu tun. Und dann oft damit, dass sie sich nicht so verhalten, wie ich mir das vorstelle. Und ich durfte lernen, das hat gar nichts mit mir zu tun. Also oft reicht es zu sehen, da gibt es jemanden, der hat einen schlechten Tag. Ja? Ja, aber das hat mich jetzt angeschrien deswegen, aber es ist trotzdem nicht mein Problem. Es war unhöflich, aber es ist nicht mein Problem. Ich muss deswegen nicht schlecht drauf sein, ich muss deswegen nicht weinen oder irgendwas anderes. Viele Dinge kann ich jetzt viel leichter nehmen. Das war wieder eine lange Antwort, verzeih.
Ist alles gut. Es war aber eine tolle Antwort. Ich schätze sehr deine Ehrlichkeit, denn nicht viele sagen das in Öffentlichkeit. Sie gehen in Therapie. Also ich gehe selbst auch in Therapie seit letztes Jahr und ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Auch ich hatte ein Ereignis in meinem Leben, wo ich sagte, okay, jetzt kann ich das selbst nicht mehr handeln. Ich brauche jemanden von außen. Und ich finde es super toll, denn das hilft mir auch, mit dem Druck umzugehen und vor allem, es hilft mir sehr mit meiner Haltung gegenüber anderen Menschen, die Druck vielleicht auf mich auch ausüben. Und danke dir.
Sehr gerne.
Danke dir für deine Ehrlichkeit. Gehen wir dann weiter. In mir steckt eine Frage betreffend Ausreden. Weil Ausreden, es gibt ja so viele Menschen, die immer Ausreden haben, warum sie etwas nicht machen. Denn ich erlebe das so viel, wenn jemand mich kennenlernt und findet heraus, ich bin Lauftrainerin oder Fitnesstrainerin, dann sagt, oh, meine Knie tun weh, ich würde ja gerne, oder oh, ich kann keinen Sport machen, ich finde keine Zeit. Sag mal, was würde sich sofort ändern, wenn Menschen aufhören würden, Ausreden zu nutzen?
Ja, da wird sich ganz viel ändern. Und ich glaube, dass die spannendere Betrachtungsweise ist, warum ist es so attraktiv, eher die Ausrede zu verwenden, als etwas zu tun? Also was gewinne ich denn dadurch, dass ich nicht laufen gehe, dass ich mich nicht verändere, dass ich mich nicht um mein Business kümmere. Da gibt es ja immer was, was dann vielleicht so bleibt, wie ich mir das vorstelle und wie ich es vielleicht auch brauche. Ja? Ich hab mal mit einem Therapeuten geredet, der meinte, wir haben über Beziehungen gesprochen, und der meinte, er sieht ganz viele Beziehungen, die zusammenbleiben, mit der Ausrede, ich kann ihn ja nicht verlassen oder ich kann sie ja nicht verlassen. Und wenn er dann aber gräbt, ist es ganz oft die Angst davor, allein zu sein. Und also das ist so, da gibt es zwei Energien. Die Energie, ich will da weg, und die Energie, ich will nicht allein sein. Und wenn die Energie, ich will nicht allein sein, aber größer ist als die Energie, ich will da weg, ja, der alte Schirche, den ich zu Hause habe, ist mir lieber als keiner, ja, um es wienerisch zu sagen. Das gibt es bei Männern wie bei Frauen, das gibt es bei Geschäftspartnern. Also das ist so, wir haben das im Österreichischen, ist das, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ja. Und ich glaube, dass deswegen sind Ausreden auch so charmant teilweise, weil sie uns davor schützen, in einen Bereich zu gehen, der potenziell beängstigend ist. Da passiert auf einmal etwas und ich muss aushalten, dass ich nicht weiß, was da passiert. Ich begebe mich auf Terrain, das vielleicht unbekannt, vielleicht gefährlich ist und dass das ganz viel verbessert auch. Aber da muss es halt auch richtig Energie dazu geben. Ja? Und dann bei den Ausreden denke ich mir, ich mittlerweile immer, gut, deine Zeit ist noch nicht dafür gekommen. Ja, das ist dann halt so. Ohne Ausreden wäre ganz viel mehr möglich. Dann wären wir alle viel, viel weiter. Mich inklusive, immer.
Ganz viel weiter, denn Ausreden für mich dient als das Nichtwollen aus der Komfortzone rauszukommen, eine Veränderung einzutreten, Angst vor Veränderung. Ja. Im Sport, ich habe beim vielen Wettbewerben ist mir sehr aufgefallen, dass fast jeder zweite Läufer immer, oh, mir tut das weh und er tut das weh, vor dem Wettbewerb, so gleich wie eine Ausrede, warum ich vielleicht nicht so gut performen will. Ja. Also so ein Schutz von etwas, das habe ich nie so gut nachvollziehen können, denn mit Ausreden, ich denke, der Mensch verliert seinen Fokus. Der Mensch verliert sein Potenzial.
Ja.
Und den Weg zu vielleicht einem besseren Selbst-Ich.
Und vor allem gerade dort, wo du diese Ausreden jetzt siehst, so vor einem Wettkampf oder vor einer großen Geschäftsentscheidung, das davor zu setzen, heißt ja schon...
eine Entscheidung zu treffen.
Die Entscheidung dagegen zu treffen, erfolgreich zu sein.
Ja, ja, genau.
Du sagst ja, du gibst dir ja schon die Erlaubnis, dass es vielleicht nicht geht.
Ja.
Du machst das Tor auf dafür, dass da was falsch gehen kann. Andere Leute stehen an der Startlinie, freuen sich, boah, ich bin gut trainiert, alles ist auf Achse, ich weiß genau, wie ich mich fühle, ich bin voll bereit. Und das ist eine andere Art von Idee, da ranzugehen. Das glaube ich schon. Ja. Ganz sicher.
Oder auch wenn etwas wehtut, heute werde ich mein Bestes geben. Mhm. Es gibt kein schlechtes Wetter, also keine äußeren Faktoren, die mich beeinflussen kann. Nur meine inneren Faktoren und so, wie ich innen mich fühle, kann mich wirklich beeinflussen, etwas zu erreichen, denke ich.
Ja, ja. Absolut.
Wow, cool. Wir sind fast bei einer Finishlinie angelangt. Zum Abschluss, was ist ein Gedanke, den jeder Zuhörer heute mitnehmen sollte? Was möchtest du mitgeben?
Ein Gedanke, den ich gerne mitnehmen oder mitgeben möchte, ist, ich glaube, dass mein Erfolg von den Menschen mit beeinflusst wird, mit denen ich mich umgebe. Umgebe ich mich mit erfolgreichen Menschen, ist die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein, größer. Umgebe ich mich mit intellektuellen Menschen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich dort reinwachsen kann, größer. Umgebe ich mich mit faulen Säcken, ist die Wahrscheinlichkeit, ein fauler Sack zu sein, auch größer. Wir sind ganz oft auch ein Produkt unserer Gesellschaft. Ich glaube, das geht nie ohne. Ja. Und in das Bett, in das ich mich lege, in dem muss ich dann auch schlafen. Und da suche ich mir lieber ganz genau aus, welches Bett ich habe, welche Geschäftspartner ich habe, welche Trainingspartner ich habe. Und da darf ich selektiv sein. Ja. Das ist eine große Aufgabe. Ich glaube, dass das nicht leicht ist, weil es braucht ein bisschen Lebenserfahrung, um zu wissen, wo selektiere ich und wo selektiere ich nicht. Aber das ist der nächste Podcast dann vielleicht. Ja. Aber ich glaube, das ist eine gute Sache. Also dort, wo ich mich hinbegebe, dort, das werde ich annehmen. Die Umgebung macht mich mit. Ja.
Umfeld ist Umfeld. Super wichtig. Danke dir. Danke. Und ganz die letzte Frage, versprochen. Was bedeutet für dich persönlich 110%?
110%? Ich habe eine alte Geschichte und ich weiß leider nicht mehr, über welchen Fußballer sie ist. Aber ich finde die sehr, sehr, sehr spannend. Gibt es die Geschichte von einem österreichischen Fußballer, dem man nachgesagt hat, dass er immer eine Runde mehr gelaufen ist als alle anderen. Ja? Mit der Idee, dann weiß ich, ich habe genug getan und kann rechtfertigen, hier zu sein, kann rechtfertigen, ein guter Teil dieses Teams zu sein. Und wenn 110% diese eine Runde mehr ist, dann kann das im Sport das eine Training mehr sein, dann kann das im Geschäft sein, das eine Mal mehr hinschauen, bevor ich jemanden einstelle oder rauswerfen muss, das eine Mal mehr Gespräche führen, wenn ich eine Partnerschaft eingehe, das eine Mal mehr nachdenken, wenn ich mir eine neue Strategie überlege und nicht gleich immer mit dem ersten zufrieden sein oder auch mit dem zweiten zufrieden zu sein. Das sind Das sind Hebel, die oft ganz klein sind. Und diese eine Runde mehr kann aber auf ein Jahr einige 100 Kilometer ausmachen. Ja, das ist eine ganze Menge. Ich glaube, das kann sehr hilfreich sein.
Wow, super. Danke dir. Wow.
Ich danke dir.
Also, wow. Lieber Zuhörer, wenn du aus dieser Folge etwas mitnimmst, dann ist es vielleicht genau das. Denn Erfolg ist kein Zufall. Er entsteht durch Klarheit, Disziplin und konsequentes Handeln. Und wenn du dein nächstes Level erreichen willst, dann fang genau doch dort an. Und wir hören uns in der nächsten Folge im 110% Podcast. Bernd, herzlichen Dank, dass du heute für mich und meine Zuhörer Zeit genommen hast. Das war großartig und ich hoffe, wir sehen uns wieder bald.
Ich freue mich drauf.
Danke
dir.
Schönen Abend dir. Danke dir. Schönen Abend. Tschüss.
Danke, dass du heute beim 110% Podcast dabei warst. Stark, dass du dir die Zeit genommen hast, an deiner eigenen Performance zu arbeiten. Das ist der erste Schritt zu echter Veränderung. Auf www.runningdiana.com findest du weitere Informationen zu Dianas Arbeit und zu den Themen aus dem Podcast. Du weißt, da geht noch mehr. Mehr Energie, mehr Fokus, mehr Erfolg. Und genau dabei unterstützt dich Diana mit klaren Strategien, mentaler Stärke und Systemen, die wirklich funktionieren. Um dein kostenloses Erstgespräch zu vereinbaren, schreib Diana einfach eine kurze E-Mail. Ganz unkompliziert und Diana meldet sich bei dir. Die Kontaktdaten dazu findest du in den Shownotes. In diesem Gespräch schaut Diana mit dir gemeinsam, wo du aktuell stehst, welche Potenziale du noch nicht nutzt und wie du dein Energie- und Leistungsniveau gezielt auf das nächste Level bringst im Business, Sport und im Leben. Diana freut sich, von dir zu hören. Bis zur nächsten Folge. Bleib fokussiert, bleib bei dir und bring deine Performance auf 110%.